Der Seelenmensch und der Geistmensch. Man kann seine Seele verfehlen, das heißt verlieren, oder sie erwerben. Lukas 21, Vers 19 in der Davar-Übersetzung. In eurem Untenbleiben erwerbet eure Seelen. Wenn der Heilige Geist den menschlichen Geist noch nicht durch das Wort Gottes erweckt hat, das heißt der eigene Geist noch kein höheres Leben besitzt und deshalb für die Seele kein Licht sein kann, wird der Mensch von ihr dominiert. Die Seele ist das Zentrum seines Ichs. Er identifiziert sich mit ihr und wird von ihrem Verlangen, ihren Trieben und ihren Sünden geleitet. Sie sind seine Leidenschaften. Sein unerlöster Geist kann auch beschmutzt werden. Die fleischliche Lust führt also nicht nur gegen die Seele, sondern auch gegen den Geist Krieg. Gleichwohl wird so jemand biblisch als seelischer Mensch, Seelenmensch, Psychikus oder nur als Seele bezeichnet, denn seine irdisch ausgerichtete Seele beherrscht ihn völlig und bestimmt sein Tun. 1. Korinther 2, Vers 14 in der Davar-Übersetzung. Aber der seelische Mensch, nicht empfängt er die des Geistes des Gottes, denn Torheit sind sie ihm, und nicht vermag er sie zu kennen, da geistlich ermittelt wird. Judas 19 in der Davar-Übersetzung. Diese sind durch und durch andere Absondernden, seelische, den Geist nicht habende. Ein seelischer Mensch kann die Dinge des Geistes Gottes nicht verstehen und annehmen. Er lässt sich blind von seiner Seele regieren und zählt biblisch als ein vergleichsweise Toter, obwohl er noch unter den biologisch Lebenden weilt. Seine Gesinnung ist materieller Natur. Er sieht nur das, was vor Augen ist, und ist nicht hinaufblickfähig. Matthäus 8, Vers 22 in der Davar-Übersetzung. Aber er sagt zu ihm, folge mir nach und lass die Erstorbenen ihre Erstorbenen begraben. Nachdem der menschliche Geist durch den Geist Gottes, also durch den Heiligen Geist, belebt wurde, das heißt das Licht Gottes erhalten hat, kann er seine Seele gewinnen. Was allegorisch darin dargestellt wird, dass der Mann, ein Bild für den menschlichen Geist, für seine Ehefrau, eine Allegorie der Seele, liebevoll dient, um sie für sich zu erwerben. 1. Mose 29, Vers 18 und 20. Und Jakob liebte Rachel, so sagte er, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rachel dienen. So diente Jakob für Rachel 7 Jahre. Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Für diese Bewahrung der Seele muss der menschliche Geist die fleischlichen Ansprüche der Seele hassen, das heißt, sie an die zweite Stelle setzen. Der Geist muss sich dabei von ihrem Fleischwesen distanzieren, was dazu führt, dass er sie findet und rettet. Johannes 12, Vers 25 in der Davar-Übersetzung. Der seine Seele Befreundende löst sie gänzlich weg, und der seine Seele Hassende, in dem diesem Kosmos, wird sie hinein in ionisches Leben bewahren. Matthäus 10, Vers 39 in der Davar-Übersetzung. Der Gefundenhabende seine Seele wird sie gänzlich weglösen. Und der um meinetwillen gänzlich Weglösende seine Seele wird sie finden. Lukas 9, Vers 24 in der Davar-Übersetzung. Denn wer seine Seele retten will, wird sie gänzlich weglösen. Wer aber gleichsam gänzlich weglöst seine Seele um meinetwillen, dieser wird sie retten. Jemand, der seine eigene Seele an die zweite Stelle setzt, ist kein Seelenmensch, sondern ein vom Geist Gottes erleuchteter und deshalb geistlich sehender Geistmensch, Pneumatikus. Sein eigener Geist, mit dem er sich identifiziert und den er zum Wesenszentrum hat, besitzt das Licht des Lebens. Das Lebenswort Gottes, die Bibel, vermeidet Psychologie, da es die Seele, Psyche, nicht direkt anspricht, sondern sich grundsätzlich an den Geist des Menschen richtet. Psychologie ist unbiblische, reine Seelenliebe, die sich für die Seele des Menschen zwar gut anfühlt, aber nicht zum Leben führt. Der das Wort Gottes besitzende menschliche Geist kann nach seiner Trennung von der Seele weiter erleuchtet werden. Anschließend vermag er durch das in ihn, also in der Tafel des Herzens, eingepflanzte Wort, die Seele zu retten. Er tut es, indem er zu ihr spricht und sie davon überzeugt, Gott zu segnen und seinen Willen zu befolgen, das heißt darin aufzugehen, was Gott im und durch den Menschen bewirkt. Schon allein die Tatsache, dass man zu seiner Seele sprechen kann, zeigt, dass sie ein vom Geist gesonderter Wesensteil ist, der ein eigenes Vermögen besitzt, Dinge zu verstehen und unabhängige Entscheidungen zu treffen. Die Seele ist also definitiv keine abstrakte Kombination von Leib und Geist. Psalm 103, die Verse 1 bis 5 in der Davar-Übersetzung. Dem David: Segne meine Seele, Yahweh, und all meine Inneren den Namen seines Heiligen. Segne meine Seele, Yahweh, und nicht vergiss all seine Vergeltungen. Er ist der Verzeihende all deine Vergehung, der Heiler all deiner Krankheiten, der Löser deiner Lebenden aus der Verderbensgrube, der dich Krönende mit Huld und Erbarmungen, der Sättigende mit Gutem deinen Schmuck. Es erneuern sich wie bei einem Geier deine Jugendzeiten. Die Seele lernt, als das Ich des Menschen zu sterben und sich mit dem neuen Menschen, Jesus Christus, zu identifizieren, das heißt in ihm, in der Neuheit seines Lebens zu leben. Siehe hierzu den Artikel Nicht-Ich von Johannes Lohmann in der Rubrik Verschiedene Themen. Anders als von der griechischen Philosophie und den durch sie beeinflussten kirchlichen Lehren vertreten, sind die Seele und der Leib im Unterschied zum Geist also nicht grundsätzlich verwerflich. Nicht allein der Geist richtet sich auf Gott aus, schaut das Himmlische, sondern auch die zur Lebenszeit des Menschen geistlich erweckte Seele. Gemeinsam mit ihnen dient auch der Leib Gott und gibt ihm Herrlichkeit. Eine erlöste Seele vermag Gott zu lieben. Eine gerettete Seele gelangt beim Sterben des Menschen nicht in den Tod. Sie steigt nicht in die Totenräume hinab, sondern geht zusammen mit ihrem durch die Wahrheit befreiten Geist zu Gott. Johannes Evangelium 11, 25 und 26 in der Davar-Übersetzung. Aber daraufhin sagt der Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Der in mich Treuende, auch so er weggetotet, wird er leben. Und all jeder Lebende und in mich Treuende, nicht, ja nicht weggetotet er, bis hinein in den Äon. Treust du dies? Eine durch das Blut Jesu erworbene Seele besitzt das ionische Leben bereits jetzt und zieht nach dem Sterben des Menschen in einen makellosen, himmlischen Engelleib ein, der in 2. Korinther 5, 1 bis 4 als ein ewiges Haus dargestellt wird und den in Offenbarung 2, 17 ein weißer Kieselstein symbolisiert. In Offenbarung 3, die Verse 4 und 5, Offenbarung 6, 11 und Offenbarung 19, 8 wird dieser neue Körper der Seele in den reinen Gewändern der Heiligen Jesus symbolisch angedeutet. Die Weiterexistenz der Seele. Weil der Begriff Seele im Griechischen mit Erkalten und Hauchen verwandt ist, kann man sie auch als einen Lebensodem sehen. Zwar belebt der als Lebenshauch eingeblasene Geist die Seele, doch verfügt die Seele über einen Hauchrest, hebräisch Neshama, der sie im Totenreich existieren lässt, obwohl sie dort vom menschlichen Geist getrennt, also gestorben ist. Der Hauchrest der Seele wird in Matthäus 12,20 in einem glühenden Leinendocht symbolisiert, der durch Geistzufuhr wieder entflammt werden kann. Der indogermanische Wortstamm des griechischen Psyche, Seele, hat mit Hauchen oder Blasen zu tun. Ein Aufhören der Existenz der Seele ist unbiblisch. Dieses Denken kommt aus dem Heidentum. Die Seele ist entweder lebend oder sie ist tot. Totsein bedeutet in diesem Zusammenhang lediglich, dass die Seele vom belebenden Geist getrennt ist und in einem anderen, örtlich tieferen Bereich existiert. Die Zeugen Jehovas und andere Leugner der Seele als ein Wesensteil des Menschen versuchen ihre Fortexistenz nach dem Sterben des Menschen als eine heidnische Lehre abzustempeln, indem sie unterstellen, sie sei dadurch ewig und deshalb von vornherein nicht erlösungsbedürftig. Diese Lehre muss folglich abgelehnt werden, so die Kritiker. Die Weiterexistenz der Seele stellt jedoch kein ewiges Leben im biblischen Sinne dar. Wie die Ergänzung zum Artikel »Was spricht für die Allversöhnung?« der Begriff ewig im Sinne von unendlich ist unbiblisch, entnommen werden kann, denn äonisches Leben bedeutet lediglich die Berechtigung und deren faktische Inanspruchnahme im kommenden Äon, das heißt in der künftigen Weltzeit, leben zu dürfen. Es ist kein unendlich andauerndes Leben. Wenn eine Seele stirbt, das heißt von ihrem Geist getrennt wird, geht sie in die Totenräume. Als eine tote Seele hat sie kein ewiges Leben. Ihr Fortbestand bedeutet nicht, dass sie endlos existiert. Sie muss auf ihre Auferstehung und auf das Gericht vor dem Thron Gottes warten, in welchem sie entweder das ionische Leben oder das ionische Gericht zugeteilt bekommt. Letzteres bedeutet aber keine Annihilation, also völlige Auslöschung der Seele, denn das durch die Liebe motivierte Gericht Gottes hat das Erbarmen und die Allversöhnung zum Lebensziel. Das heißt, es ist pädagogischer Natur. Siehe hierzu den Artikel »Was spricht für die Allversöhnung?« Die Seele ist also erlösungsbedürftig, das heißt, sie bedarf des Leben machenden Lichtes Gottes, also der Erweckung durch den Heiligen Geist mittels des Wortes der Wahrheit. Die Seele spielt beim Thema Erlösung eine große Rolle. Die Seele muss sich dem Wort Jesu fügen und auf seinen Namen, nicht etwa auf den Namen Jehova, vertrauen lernen. Siehe hierzu das Kapitel Der Name Gottes im Artikel Die Trinität Gottes. Nur durch den Gott-Sohn kann die Seele zum Gott-Vater gelangen. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Epheser 1, Vers 13 und 14, in der Schlachter 2000. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er ist ein erster Anteil unseres Erbes. Er wirkt auf unsere Erlösung hin, zum Lob seiner Herrlichkeit. Die Seele braucht den menschgewordenen Gott und Schöpfer der Welt, Jesus Christus, als den einzigen Weg zum Vater. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Seele braucht das auf Golgatha für sie erbrachte Opfer Jesu, denn Jesus Christus wurde dadurch für sie zum belebenden Geist. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Die Weiterexistenz der menschlichen Seele nach dem Sterben ist also keine Irrlehre, sondern eine höchst biblische Wahrheit. Sie hat mit dem Heidentum nichts zu tun, denn das Fortbestehen der Seele darf nicht damit gleichgesetzt werden, dass sie göttlich oder ewig ist, das heißt zeitlich unbegrenzt lebt und keiner Erlösung bedarf. Denn das ist ein platonischer Dualismus. Der Tod bedeutet zwar das Aufhören der äußeren Existenz, das heißt des Daseins, aber nicht das Ende der wesenhaften Existenz, das heißt des Seins an sich. Ein Aufhören des Seins gibt es in der Bibel nicht. Davon unberührt bleibt natürlich, ob jemand nach seinem Daseinswechsel tot oder lebend ist. Wer mehr über die biblischen Totenräume und die Auferstehungsordnung der toten Seelen wissen will, kann den Artikel »Die Auferstehung und das Gericht Gottes« lesen. Sonstige biblische Bedeutungen des Begriffs Seele gemäß der Davar-Übersetzung. Der Begriff Seele kann auf eine Mehrzahl von Personen bezogen werden, zum Beispiel in Hesekiel 47, Vers 9. Dann geht es um eine Seelschaft. Psalm 27, Vers 12 und viele andere Bibelstellen betreffen ein gieriges Verlangen. Hier sollte man Seele besser mit Seelengier übersetzen. Jemand, der eine Seele hat, kann auch nur als Seele bezeichnet werden, zum Beispiel in 3. Moses 2, Vers 1. Da die Seele im Blut wohnt, ist es möglich, sie anteilsmäßig als Substanz weiterzugeben, wie Johannes 6, Vers 56 zeigt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie kein liebesfähiges Wesensteil eines Menschen ist, sondern nur eine Art Lebenskraft, denn der Mensch soll Gott unter anderem aus ganzer Seele lieben. Eine unpersönliche Kraft liebt nicht. Dies tut nur ein Wesen. Die Seele hat Kraft. Sie ist keine Kraft oder reine Substanz. Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus. Und du? Ich habe eine Freudenbotschaft für dich. Jesus opferte seine Seele für dich, damit du aus Tod und Sünde befreit wirst und das Licht des Lebens erhältst. Er tat es auf Golgatha für dich ganz persönlich, damit du zu Gott kommen kannst. Glaubst du das? Nimmst du dieses wertvolle Geschenk an? Entscheide dich bitte jetzt bewusst dafür, denn es ist Zeit aufzuwachen. Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 13 und 14 in der Schlachter 2000. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Neulich war ich auf einer Beerdigung und jemand zeigte mit dem Finger auf das tiefe Grab und sagte zu mir, egal woher wir kommen, am Schluss landen wir alle in so einem Loch. Ich antwortete, wichtig ist, ob unser Geist und unsere Seele dorthin kommen, und streckte meinen Finger zum Himmel hinauf. Lieber Leser, früher oder später wirst du sterben. Es liegt ganz bei dir, ob deine Seele danach in den Tod geht oder bei Gott lebt, ob sie in das tiefe Loch fährt oder ins himmlische Jerusalem gelangt, ob sie in Finsternis und Gottferne bleibt oder die strahlende Herrlichkeit Gottes sehen darf. Wie du das zu deinem Besten entscheidest? durch gute Taten und noch viel mehr gute Taten? Nein, allein durch den Glauben daran, was Jesus für dich tat. Lass dich nicht anführen, du hast eine Seele, und Jesus gab seine Seele in den Tod, damit deine Seele nicht dorthin kommen muss. Wenn du darauf vertraust, hast du das Leben bereits jetzt und wirst den Tod nicht sehen, auch wenn du stirbst. Sogar für deinen Leib gibt es Hoffnung. Tue deinem Geist und deiner Seele etwas Gutes. Glaube an Jesus Christus als den einzigen Weg zu Gott. Sag Ja zu dieser Wahrheit. Lass dich vom Heiligen Geist erleuchten. Vertraue dem, was er dir durch das Wort Gottes ins Herz spricht. Gib Jesus dein Leben und wende dich von den frommen Dienern der Ungerechtigkeit und ihrem gesetzischen Bibelwort ab, denn sie stehlen dir den Weg in den Himmel und kommen selbst nicht hinein. Die Wahrheit befreit, die Lüge Satans versklavt. Höre auf die Stimme des idealen Hirten und meide die Stimme der gesetzischen Lohnarbeiter, denn sie lieben dich nicht. Sie würden niemals ihre Seele für dich geben. Glaube an das wahre Evangelium Gottes. Sei ein Zeuge der Gnade Jesu und freue dich.